Ja, es ist sehr schön, heute Morgen wieder bei euch zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern und auch zusammen auf Gottes Wort zu schauen. Einen wunderbaren Text, den wir uns heute ansehen werden, im 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Ja, die Olympiade geht langsam zu Ende. Die Athleten, die daran teilnehmen, haben sich jahrelang darauf vorbereitet, um an den Wettkämpfen teilzunehmen, wenn sie denn in die Olympiade reingekommen sind. Und alle haben ja den geheimen Traum und den Wunsch, ihr Bestes zu geben und vielleicht sogar die Goldmedaille zu gewinnen. Paulus an einer Stelle in einem seiner Briefe spricht auch davon, an einem Wettlauf teilzunehmen, dass alle Christen an einem Wettlauf teilnehmen sollten, und zwar so, als wenn sie den Preis gewinnen würden. Und bei diesem Vergleich geht es darum, mit welchem Eifer wir versuchen sollten, die frohe Botschaft anderen Menschen weiterzugeben. Paulus sagt an dieser Stelle, ich bin allen alles geworden, um auf irgendeine Weise irgendjemanden zu erretten. Mit solcher Hingabe sollten wir eifern, auch unseren Mitmenschen die frohe Botschaft von Jesus zu vermitteln. Wir besitzen etwas Kostbares, das sonst kein anderer besitzt. Christen besitzen diesen Schatz, die Botschaft, wie ein Mensch ewiges Leben erhalten kann, als Geschenk. Und das können nur wir anderen Menschen weitergeben. Das beste Buch, das ich über Evangelisation bisher gelesen habe, ist von C.H. Spurgeon, genannt The Soul Winner, der Seelengewinner. Das kann man kostenlos bei Google Books herunterladen, auf Englisch allerdings nur. Und aufgrund dieses Buches habe ich mich inspirieren gelassen, diese Predigt heute, 4 Ratschläge für Seelengewinner oder vielmehr 4 Ermutigungen für Seelengewinner zu bezeichnen. Sagt er vielleicht ja, aber ich bin kein Seelengewinner, kann ich wenig mit anfangen. Und ich hoffe, am Ende dieser Predigt wollt ihr alle auch Seelengewinner werden. Menschen, die andere für Jesus gewinnen. Wir wollen jetzt zusammen diesen Text lesen und zur Ehre von Gottes Wort lasst uns dazu aufstehen. Ich bete danach und dann könnt ihr euch wieder setzen. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14 bis Vers 17. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit Gottes Wort wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit und wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Himmlischer Vater, wir danken dir heute für diesen Tag. Wir danken dir für noch einen weiteren Tag der Gnade und Barmherzigkeit, an dem du Böses erträgst und trotzdem noch weiterhin die Möglichkeit schenkst, dass Menschen diese frohe Botschaft hören, Vergebung ihrer Schuld, ein ewiges Leben als Geschenk erhalten können. Wir loben dich für deine große Geduld, Barmherzigkeit und Liebe zu uns. Segne uns jetzt, wenn wir diesen Text zusammen anschauen, dass wir bewegt werden durch dein Wort, deinen Willen zu tun und ermutigt zu werden. In Jesu Namen. Amen. Könnt euch setzen. Die erste große Ermutigung, die wir in diesem Text lesen, ist gleich am Anfang in Vers 14. Unser Sieg in Jesus ist uns sicher. Da steht nämlich, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Wieso kann da stehen, alle Zeit, zu jeder Zeit? Paulus selbst wurde verfolgt, er wurde gesteinigt, er wurde gefoltert, er wurde ins Gefängnis geworfen und starb am Ende seines Lebens als Märtyrer. Wie kann er sagen, er führt uns alle Zeit im Triumphzug umher? Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus im Kapitel 4, Vers 13, wie Unrat der Welt sind wir geworden. Wir hören von den schlimmsten Christenverfolgungen, gerade im Nahen Osten, die zurzeit passieren. Und wenn wir darüber nachdenken, die frohe Botschaft an unsere Mitmenschen weiterzusagen, da haben wir vielleicht auch schon einiges Ungutes erlebt. Wie können wir deswegen sagen, dass wir alle Zeit umhergeführt werden im Triumphzug? Nun, der Schlüssel, das zu verstehen, ist das Wort in Christus. Das gleiche Wort für Triumph, das an dieser Stelle benutzt wird, wird nur ein anderes Mal im Neuen Testament verwendet. Und zwar im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Da steht, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Am Kreuz hat Jesus einen öffentlichen und einen geistlichen Triumph gefeiert über alle Gewalten und Mächte, die uns beschuldigen wollen vor Gott, zu sagen, ja, der hat es nicht verdient, zu dir zu kommen, oder die uns das Leben nehmen wollen. Am Kreuz wurde dieser Schuldbrief, der gegen uns stand, wir sind schuldig, drangenagelt, aus der Mitte herausgenommen, sodass jeder, der an Christus glaubt, Vergebung erhält und gleichzeitig ewiges Leben. Dadurch hat Christus einen Triumph ein für alle Mal am Kreuz gefeiert. Und jeder, der an ihn glaubt, kann mitfeiern. Denn wer das glaubt, dem ist ein für alle Mal vergeben. Keiner kann uns beschuldigen mehr vor Gott. Und er hat ein für alle Mal ewiges Leben. Keiner kann uns das jemals wieder nehmen. Die wichtigste Schlussfolgerung in diesem Satz, die wir lernen, ist, dass der Kampf schon vorbei ist. Der eigentliche, der wichtigste Kampf ist schon vorbei. Jesus hat diesen Sieg vor 2000 Jahren am Kreuz gefeiert. Egal wie Menschen auf uns reagieren oder egal was sie mit uns tun, wir wissen, in Christus haben wir gesiegt. Und da steht nun, im Triumphzug werden wir umhergeführt. Das ist das Bild eines Königs, der von einer wichtigen Schlacht in seine Heimatstadt zurückkehrt. Jesus kommt zurück, er hat den wichtigsten Kampf aller Kämpfe gewonnen. Dieser König kommt zurück in seine Heimatstadt, er wird gefolgt von allen Generälen, die Menschenmassen sind links und rechts auf der Straße und jubeln diesem König zu. So hat Jesus den Sieg gewonnen. Und wir haben Teil an diesem Sieg. Wir sind in seiner Gefolgschaft. Jeder, der an diesen Tod am Kreuz glaubt und dass wir dadurch Vergebung und ewiges Leben erhalten haben. Was bedeutet das? Ich denke, es bedeutet für uns ganz praktisch, dass wir unsere Perspektive ändern müssen. Denkt mal zurück an die Zeit, wo ihr in der Schule saßt und euch vielleicht auf eine Prüfung vorbereitet habt. Es war eine sehr wichtige Prüfung und hoffentlich habt ihr gelernt, ihr habt euch eifrig darauf vorbereitet und gleichzeitig war da ein ungutes Gefühl, wusste noch nicht ganz genau, was drankommt. Kurz vor der Prüfung das Lampenfieber und dann durchsteht er diese Prüfung und ganz zum Schluss dieses Gelassensein geschafft. Ihr bekommt die Note zurück, hoffentlich eine gute Note und da ist dieses Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks endlich abgeschlossen. In diesem Sinn sollten wir auch über den Sieg von Jesus nachdenken und wie wir daran teilhaben können. Der eigentliche Kampf ist vorbei. In Christus haben wir bestanden. Und wenn wir nun die Weltgeschichte ansehen und was dort passiert, da sollte uns das ermutigen und Gewissheit geben mit der Zuversicht, ja, in Christus haben wir den Sieg gefeiert. Und wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen wollen, und wir haben da dieses Gefühl des Lampenfiebers und wissen nicht, wie werden sie auf uns reagieren und was kommt dabei heraus, da sollte dieser Sieg in Christus uns große Gelassenheit geben, mit der Zuversicht, in ihm haben wir Frieden mit Gott. Wenn wir also ganz bewusst Jesus in diesem Triumphzug nachfolgen, was ist dann eigentlich unsere Aufgabe? Das ist die zweite Ermutigung, die wir in diesem Text haben. Die erste Ermutigung, der Sieg ist in Jesus uns sicher. Die zweite Ermutigung, unsere Aufgabe ist glasklar. Wir wissen ganz genau, was wir zu tun haben, nämlich Jesus bekannt zu machen. Es steht dort in Vers 14, in der zweiten Teil, er offenbart den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns. Bei den königlichen und den religiösen Prozessionen der damaligen Zeit, da war es üblich, dass Weihrauch verbrannt wurde. Und dieser Weihrauch drang durch die Menschenmassen hindurch, die daran teilgenommen haben. Jeder konnte das wahrnehmen, egal ob sie in der ersten Reihe standen oder ganz weit hinten. Wer verbreitet diesen Geruch an dieser Stelle? Den Geruch seiner Erkenntnisse steht hier durch uns. Paulus verbreitet den Geruch seiner Erkenntnis und heute sollen das du und ich tun als Nachfolger Jesu. Wo sollen wir diesen Geruch verbreiten? Es steht hier an jedem Ort, überall, angefangen bei unseren Nachbarn, den Arbeitskollegen, der Familie bis in die ganze Welt hinein. Und was ist mit diesem Geruch des Weihrauchs eigentlich gemeint? Es ist der Geruch seiner Erkenntnis, das heißt der Erkenntnis von Jesus. Unsere Aufgabe als Teil dieses Triumphzugs ist ganz klar. Wir sollen die Erkenntnis von Jesus an jedem Ort verbreiten. Deswegen sagt Paulus etwas später in Vers 17, aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Wenn wir seine Erkenntnis verbreiten wollen, dann sind wir dazu berufen, von Jesus zu sprechen, anderen Menschen etwas von Jesus weiterzuerzählen. Gott hat uns erwählt, wie dieser Weihrauch in der Menschenmenge sich verbreitete, auch die Erkenntnis von Jesus weiterzugeben. Wir besitzen einen Schatz, wie schon gesagt, den kein anderer besitzt und den auch kein anderer weitergeben kann. Das Wissen darüber, wie wir Vergebung und Versöhnung mit Gott in Christus erfahren können. Wir als Christen in unserer Zeit können vielleicht dem Irrtum erliegen, dass es nicht mehr ausreicht, einfach nur das Evangelium einen anderen Menschen zu erklären und zu hoffen, dass sich jemand darauf einlässt und dieses neue Leben erhält. Es hat vielleicht nicht mehr genügend Kraft. Aber was steht in Römer Kapitel 1, Vers 16? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Wer das Evangelium hören kann und daran glaubt, der steht von den Toten, von den geistlich Toten auf, wird versöhnt mit Gott und hält ein für alle Mal das ewige Leben. Und die gleiche Kraft, die es in deinem Leben hatte, dich mit Gott zu versöhnen, die hat es auch heute noch mit jedem, der davon hört und Jesus annimmt. Es gibt ja vielleicht viele von euch kennen diesen bekannten Satz von Franz von Assisi, predige das Evangelium zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Das bedeutet so viel wie, das Wort ist zweitrangig. Eine schreckliche Schlussfolgerung aus diesem Satz. Ich habe mal recherchiert und gegoogelt, was es mit diesem Satz auf sich hat. Und da hat sich gezeigt, dass Franz von Assisi niemals diesen Satz gesagt hat. Er kommt in keinen seiner eigenen Schriften vor, noch hat irgendeiner seiner Biografen ihn jemals erwähnt. Die erste Biografie, die über ihn geschrieben wurde, schon drei Jahre nach seinem Tod, die wurde von Thomas von Celeno geschrieben. Und er hat ihn als einen feurigen Prediger bezeichnet. Franz von Assisi war ein feuriger Prediger. Wenn wir die Erkenntnis von Jesus verbreiten wollen, dann bedeutet das, wir sind berufen, von Jesus zu sprechen, das Evangelium zu erklären und darauf zu vertrauen. Es hat die gleiche Kraft bei einem anderen, wie sie bei mir hatte und wie sie alle Zeit hatte. Jetzt sprechen wir darüber, dass wir das Evangelium weitersagen sollen, dass wir von Jesus sprechen sollen und vielleicht schleicht sich schon dieses Gefühl ein, ach du meine Güte, das fühlt sich gar nicht gut an. Ich fühle mich schon vorher als Versager, bevor ich überhaupt damit angefangen habe. Ich tue das ja so wenig. Nun, die dritte Ermutigung aus diesem Text, die ist genau für dich und zielt darauf hin. Die dritte Ermutigung im Text ist, Gott gefällt es, wenn wir über Jesus sprechen, egal was dabei herauskommt. Egal, wie die Menschen reagieren. In Vers 15, was steht da? Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Hier wird dieses Wort benutzt, ein Wohlgeruch Christi für Gott sind wir. Das ist jetzt ein anderes Wort für Geruch, das hier benutzt wird, wie an der Stelle zuvor. Es ist ein Wohlgeruch, ein Gott wohlgefälliger Geruch. Dieses Wort wurde im Alten Testament für Brandopfer benutzt. Zum ersten Mal kommt es vor im 1. Mose Kapitel 8 bei Noah, als er aus der Arche kam und Gott ein Opfer darbrachte. Da steht, und Noah baute dem Herrn einen Altar und er opferte Brandopfer auf dem Altar und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Später kommt dieser Ausdruck Wohlgeruch bei den Brandopfern im Alten Testament im Tempel wieder vor. Der wichtigste Punkt, den wir hieraus schließen können, die wichtigste Schlussfolgerung ist dies. Wenn wir diese Erkenntnis von Jesus verbreiten, wie dieser Weihrauch, der durch die Mengen geht, wenn wir von Jesus sprechen, dann ist das wie ein Wohlgeruch vor Gott. Es gefällt Gott, wenn wir etwas von Jesus sagen. Ganz unabhängig davon, wie Menschen darauf reagieren. Betrachten wir zuerst einmal die zwei unterschiedlichen Gruppen, an die diese Botschaft geht. Dort steht, wir sind ein Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Man kann sagen, es gibt zwei Gruppen, diejenigen, die unterwegs sind zur Errettung und diejenigen, die unterwegs sind zum Verderben. Die Zuschauer, die diesen Triumphzug von Jesus erleben, der sich heute offenbart, auch in der Gemeinde Jesu, die unterteilen sich in zwei Gruppen. Die einen Menschen, wie es Jesus an anderer Stelle steht, die sind auf diesem engen Weg durch die enge Pforte der Errettung. Die anderen auf diesem breiten Weg zum Verderben. Und ein Grund, warum wir sehr zurückhaltend sind damit, von Jesus zu sprechen, ist vielleicht, dass wir die Menschen nicht so sehen wie Jesus in diesen zwei Kategorien. Stell dir mal eine Situation vor, dass alle Menschen um dich herum, jeder einzelne, arme Bettler sind. Sie haben kein Geld, dreckige Kleidung, sie riechen komisch und haben nichts. Und gleichzeitig hat sie eine Krankheit befallen, die auf alle Fälle zum Tode führen wird. Du aber bist kerngesund, hast schöne Kleidung, du bist reich, hast alles, was du brauchst. Und dazu noch bist du immun gegenüber dieser Krankheit. Und dann hast du noch das Allheilmittel, das Medikament, das jeden einzelnen der Menschen, die um dich herum unheilbar krank sind, heilen könnte. Aber dieses Medikament, das hast du an deinem Gürtel unter deiner Jacke versteckt und behältst es für dich. Du gehst herum, du verteilst Kleidung, du spendest Essen, du hilfst den Menschen auf alle mögliche Art und Weise, aber dieses Allheilmittel, das behältst du für dich. Das wäre die grausamste Art allen Mitleids, oder? Wenn wir so handeln würden. Unser Motto sollte sein, tue allen Menschen gegenüber das Gute. Aber das Beste, was wir haben, dass das eigentliche Problem löst der Menschheit, das ist die frohe Botschaft. Allen sollten wir gegenüber das Gute tun, aber das Beste, was wir zu bieten haben, ist die frohe Botschaft des Sieges in Christus Jesus über Sünde und über Tod. Und jetzt schau mal die Wirkung an, die wir haben unter diesen Menschen, beziehungsweise das Evangelium, das sie hören. Vers 16, wir sind den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Das heißt jetzt zuerst ein Geruch vom Tode zum Tode. Menschen, wie wir wissen aus der Schrift, sind tot in ihrer Sünde, geistlich tot. Sie haben keine Beziehung mit Gott, sie haben keine Verbindung mit Gott. Auch wenn sie beten und religiöse Praxis haben, geistlich gesehen, von der Schrift her, sind sie geistlich tot. Und sie bleiben geistlich tot auf diesem Weg, wenn sie das Evangelium hören, aber nicht im Glauben annehmen können. Für sie wird das Evangelium, das eigentlich die Botschaft der Errettung ist, wie ein Vorzeichen zum Gericht. Sie sind geistlich tot, aber bleiben es auch. Und für sie in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18, heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Egal wie wir es drehen und biegen, egal wie wir es erklären, es macht einfach keinen Sinn. Den anderen aber sind wir ein Geruch vom Leben zum Leben. Das sind diejenigen, die die Botschaft hören und im Glauben annehmen und geistlich wiedergeboren werden. Sie erhalten jetzt im jetzigen Leben das wahrhaftige Leben in einer Beziehung mit Gott, geistlich wiedergeboren. Und sie können sich sicher sein, dass sie ins ewige Leben hinübergehen werden. Stell dir noch einmal diese todkranken Menschen vor, 100 Menschen, die von einer unheilbaren Krankheit befallen sind. Sie alle erhalten dieses Medikament, das Heilmittel, das sie wiederherstellt. 90 von ihnen, ja, bei denen hat es keine Wirkung. Denn sie glauben nicht, dass dieses Heilmittel sie wirklich gesund machen wird. Sie nehmen es und stecken es in die Tasche. Aber 10 nehmen das Medikament an, sie nehmen es ein, weil sie glauben, es wird sie auf alle Fälle erretten. Und diese 10, die erhalten das wahrhaftige Leben, das ins ewige Leben übergeht. Der wichtigste Punkt an dieser Stelle ist, Gott hat großes Wohlgefallen daran, wenn wir Menschen etwas von Jesus erzählen. Wir sind ihm ein Wohlgeruch, wenn wir unter die Menschen gehen und die Erkenntnis von Jesus verbreiten. Die Auswirkung bei den Menschen wird immer gleich bleiben. Und es gefällt Gott, wenn wir von ihm sprechen, auch wenn sich daran nie etwas ändern wird. Und deswegen sollten wir uns nicht dazu verleiten lassen, zu denken, dass dieses Evangelium seine Kraft verloren hat. Es hat die gleiche Kraft damals wie heute. Es sollte uns nicht entmutigen, wenn Menschen nicht das Evangelium annehmen. Denn manche werden es tun. Und es sollte uns auch nicht dazu verführen lassen, zu denken, ja, wir sind gar nicht zu diesem Dienst berufen, weil ja eh keiner zum Glauben kommt. Nein, wir alle im Triumphzug sind berufen, die Erkenntnis von Jesus weiterzugeben. Ich habe hier ein Bild von einem Feuerlöscher, was man zeigen kann. Ist das auf der nächsten Slide? Genau, hier das Bild vom Feuerlöscher. Ich war vor einigen Wochen auf einer Jubiläumsfeier und dort in dem Gebäude war dieser Feuerlöscher zu sehen. Und daneben die Anweisungen, was man denn machen soll im Fall eines Brandes. Und das ist ein kleiner Feuerlöscher für ein riesiges Gebäude. Verhalten im Brandfalle, vielleicht könnt ihr es lesen. Als erstes natürlich Ruhe bewahren, auch zum Schluss nochmal Ruhe bewahren. Wir sollen Ruhe bewahren, ist klar. Aber an allererster Stelle auf dieser Liste steht etwas, was mich überrascht hat. Dort steht nicht Feuerwehr anrufen. Ruf jemand anderen, um zu helfen, sondern an allererster Stelle steht dort Menschen retten. Wenn das Haus brennt, dann ist die erste Aufgabe, dass wir etwas tun, um die Menschen aus dem Gebäude rauszuholen. Und dann rufen wir die Feuerwehr an, um sie dazu zu holen. Unsere allererste Aufgabe als Christen ist es, Menschen zu retten, die Erkenntnis von Jesus überall weiterzugeben, sodass Menschen die Chance haben, ewiges Leben zu erhalten und diesen Sieg in Jesus mitfeiern können. Unsere erste Aufgabe ist es nicht, jemand anderen anzurufen, der das dann für uns tut, sondern Gott hat uns ganz bewusst einen Ort gestellt unter Menschen, Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunden, Nachbarn, wo wir von Jesus Zeugnis geben sollen. Ich kenne die Leute nicht. Auch der kommende Pastor wird sie nicht kennen, die Leute, die du kennst in deinem Umfeld. Du bist dort hingestellt worden, um dieses Licht zu sein, von dem wir vorher auch gesungen haben. Diese Botschaft ist besonders für diejenigen, die schon im Glauben stehen und Jesus nachfolgen, aber manche von euch hier haben sich vielleicht noch nicht entschieden, an Jesus und an sein Kreuz und seine Auferstehung zu glauben. Die frohe Botschaft ist eine frohe Botschaft, weil sie ein Geschenk ist für jeden Menschen, der sie annimmt. Die frohe Botschaft ist ganz einfach. Jesus, der Sohn Gottes, Gott wurde Mensch, er kam in unsere Welt. Er lebte ein vollkommenes Leben und war bereit, für uns am Kreuz zu sterben. Das, was uns von Gott trennt, ist die Schuld, die wir vor Gott haben. Und diese Schuld wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt. Sie wurde aus der Mitte herausgenommen, damit jeder, der das glauben kann, dass es annehmen kann, dass er ihm vergeben wird, ein für alle Mal, er ewiges Leben erhält und eine Verbindung, eine Beziehung mit Gott, die nie aufhört. Wer das glaubt, Jesus gestorben am Kreuz, am dritten Tag auferstanden, der heute lebt und das für sich annimmt, dieses Allheilmittel, das grundsätzliche Problem zu lösen, dem wird vergeben, der wird Kind Gottes und steigt ein in diese Nachfolge vom Triumphzug Jesus. Wer diesen Schritt noch nicht getan hat, den möchte ich ermutigen, tu ihn heute. Komm jetzt zum Glauben, vertraue dich Jesus an, sein Sieg ist gewiss und in ihm können wir Versöhnung mit Gott haben. Und wenn du noch nicht dazu bereit hast, irgendwas hält dich noch zurück, dann überleg mal ganz kurz, was ist es, was mich eigentlich zurückhält? Habe ich noch Ungewissheit, dass es stimmt? Habe ich einfach noch nicht die Zeit gefunden, darüber nachzudenken? Gefällt mir etwas nicht, was ich gehört habe? Und dann ermutige ich euch, nehmt diese Sache euch an, sprecht mit einem anderen Christen darüber, um die Dinge, die auf dem Weg liegen und euch hindern, zu Jesus zu kommen, aus dem Weg zu räumen. Denn jeder, der an Jesus geglaubt hat, der weiß, in Christus haben wir den Sieg gewonnen. Es ist eine wunderbare Entscheidung, die wir auf alle Fälle machen können, um mit Gott versöhnt zu werden. Wir haben nun eine Botschaft, die über Leben und Tod von Menschen entscheidet. Und da stellt sich uns die Frage natürlich, wer hat denn eigentlich das Recht, so eine Botschaft weiterzugeben? Wer hat die Qualifikationen, etwas so Bedeutsames zu haben, um es dann anderen Menschen weiterzugeben? Wir sind schwach, wir sind selbst immer noch Sünder und wir haben so viele Begrenztheiten in unserem Leben. Die vierte Ermutigung in diesem Text ist ganz für uns diejenigen, die das so denken. Gott macht uns fähig zu diesem Dienst. Er gibt uns die Tüchtigkeit, die Kraft, die Fähigkeit, diese frohe Botschaft zu vermitteln. Paulus stellt in Vers 16 im zweiten Teil die rhetorische Frage, wer ist tüchtig dazu? Wer kann so eine frohe Botschaft weitergeben? Paulus stellt diese Frage im Blick auf die Irrlehrer der damaligen Zeit, die ihren Dienst nur aus Profitsucht machten und Referenzen brauchten, um Menschen dadurch zu beeindrucken und für sich zu gewinnen. Ihre Botschaft, die diese Irrlehrer hatten, hatte keine Kraft in sich selbst. Deswegen brauchten sie ja Empfehlungsschreiben, damit sie angenommen wurden. Und Paulus sagt ja, wer ist tüchtig dazu? Wer macht mich tüchtig dazu? Wer gibt mir die Fähigkeit, von Jesus zu sprechen? Und er beantwortet diese Frage nur ein Kapitel weiter, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 5. Unsere Befähigung kommt nicht aus uns selbst heraus, sondern von Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit, unsere Fähigkeit ist von Gott. Wir müssen nicht auf unsere Kraft, Stärke, Begabung, Sprachfähigkeit uns stützen, sondern unsere Befähigung, von Jesus zu sprechen, die gibt uns Gott selber. Und in 2. Korinther Kapitel 4, ein Kapitel weiter, da sagt er sogar, dass unsere Schwachheiten, unsere Begrenztheiten einen ganz besonderen Zweck haben. Dort steht, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in diesen Gefäßen, Körpern der Begrenztheit, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir fühlen uns so unfähig, wir haben all diese Dinge, die uns limitieren, aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich um zu offenbaren, um ganz klar zu machen, die Kraft des Evangeliums hat nicht mit deiner Fähigkeit zu tun oder deiner Persönlichkeit oder dem, was du gelernt hast, sondern die Kraft des Evangeliums beruht ganz alleine auf Gott selbst. Er wird es tun. Und wir haben diese Schwachheiten, um das ganz klarzustellen. Vielleicht haben einige von euch schon einen Gabentest einmal durchgeführt, einen Test für geistliche Gaben. Ist sehr bekannt, es gibt kostenlose, die man im Internet machen kann. Und ich habe schon mehrere solcher geistlichen Gabentests durchlaufen und bin eigentlich nicht so begeistert von der Auswirkung, die sie haben. Normalerweise kennen wir ja schon unsere Begabung, die sich dann durch die Gabentests zeigt. Und das sind die Dinge, wo wir dann ganz große Zahlen und Quoten rauskriegen. Aber dann machen wir einen Gabentest und dann ist eine ganze Latte von Dingen, wo wir ganz niedrige Werte haben. Und die Versuchung steht, und die Versuchung ist da, dass wir überall dort, wo wir einen ganz niedrigen Wert haben, ein Häkchen machen können. Aha, keine Begabung, muss ich nicht machen. Ich kann mich auf die einzelnen Dinge berufen und darauf konzentrieren, wo ich begabt bin. Und ich wette, dass 90% von euch, die diesen Gabentest schon mal gemacht haben, so ein Häkchen machen konnten neben der Begabung Evangelisation. Ja, niedrige Zahl, muss ich nicht machen. Wir sind alle berufen worden, von Jesus wie ein Weihrauch durch die Menschenmengen zu gehen, um Jesus bekannt zu machen. Und deine Unfähigkeit, die hat Gott dir ganz bewusst gegeben, so damit du dir nicht auf die eigene Schulter klopfen kannst, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, sondern dass es ganz offenbar ist, Gott hat das ganz alleine gemacht, das war nicht ich. Wir sind alle berufen, von Jesus zu sprechen. Und deswegen ermutige ich euch heute, betet für eure Familienmitglieder, betet für eure Nachbarn, lasst euch nicht entmutigen, gebt nicht auf, betet für eure Arbeitskollegen, denkt darüber nach, wie ihr ins Gespräch kommt, ganz kreativ, schreibt E-Mails, schreibt Briefe, gebt Geschenke zu Weihnachten mit Bibelversen drauf, verteilt Bibeln, was immer euch einfällt, seid kreativ. In diesem Buch Seelengewinner spricht Spurgeon darüber, er war ja ein begnadeter Evangelist und gleichzeitig schreibt er allen seinen Mitarbeitern, seid kreativ, schreibt Briefe, damals gab es noch keine E-Mails. Denkt drüber nach, wie ihr die frohe Botschaft weitergeben könnt und betet für Gelegenheiten. Und vielleicht seid ihr schockiert demnächst, wenn sich solche Gelegenheiten ergeben und ihr von Jesus spricht. Und wenn es dann dazu kommt, dann müsst ihr euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr es nicht vollkommen genau richtig gesagt habt, sondern Gott hat euch befähigt, von Jesus zu sprechen. Betet dafür, nehmt die Chancen wahr und lasst uns ein Licht in unserer Welt sein. Wir haben 4 Ermutigungen für Seelengewinner aus diesem Text erhalten. Welche hat dich davon heute ganz besonders angesprochen? Wir haben den Sieg in Jesus gefeiert. Er ist uns sicher. Und in diesem Sinne können wir große Zuversicht haben, egal wie es um unsere Welt steht und egal wie Menschen auf uns reagieren. Unsere Aufgabe ist glasklar. Wir sollen die Erkenntnis von Jesus verbreiten wie ein Weihrauch in der Volksmenge, egal wie Menschen darauf reagieren. Wir sollen Gutes tun, aber das Beste, was wir zu bieten haben, ist die frohe Botschaft. Es gefällt Gott, wenn wir von Jesus sprechen. Wir sind wie ein Wohlgeruch vor ihm. Egal wie Menschen reagieren, die frohe Botschaft wird immer die gleiche Auswirkung haben. Und daran können wir nichts ändern. Aber Gott gefällt es, wenn wir etwas sagen über Jesus. Welche dieser Ermutigungen ermutigt euch ganz besonders? Was hält dich zurück, von Jesus zu sprechen? Wir wollen jetzt gemeinsam beten für Gelegenheiten und dann uns Gott anvertrauen. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich. Wir sagen dir Dank für diesen Text. Wir sagen dir Dank für dein Wort. Und vor allen Dingen wollen wir dich loben und preisen am heutigen Tag, wie an jedem Tag, für unsere Errettung. Wir haben es geglaubt. Jesus ist für mich gestorben. Er hat mich versöhnt mit Gott. Er hat mir ewiges Leben geschenkt. Alle geistlichen Gaben. Ich bin geliebtes Kind Gottes, egal was ich noch so anstelle. Keiner kann mir das rauben oder wegnehmen. Du bereitest einen Platz für uns vor in den Himmeln, dass wir in Gemeinschaft mit dir sein werden. Wir werden die Ewigkeit damit verbringen, dir zuzujubeln und uns an dich zu freuen. Jede Träne wird weggewischt werden. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Wir können es nur erahnen, wie wunderbar das sein wird. Wir loben und preisen dich für diese großartige Errettung, diesen Schatz, den du uns anvertraut hast. Und ich bitte dich für heute, für jeden Einzelnen für uns in dieser Woche, gib uns eine Chance, von Jesus zu sprechen. Wirke durch deinen Geist in unseren Mitmenschen. Gib uns Mut, dass wir nicht schon vorher entmutigt sind. Und wer hier jemand ist, der diesen Schritt noch nicht getan hat, dann bitte ich dich, gib ihm Glauben, dass auch er glauben kann, Christus ist für mich am Kreuz gestorben und erlebt. In seinem Namen beten wir. Amen.